bin noch in die Stadt gegangen, habe noch mal einen Eisbecher gegessen, ganz bewusst und mit dem Wissen, das ist das letzte Mal, dass ich das tue, nicht? Aber emotional lässt sich das kalt, so nach dem Motto, du hast da kein Bedauern mehr. Dass du sagst, ach, wie ist das schade oder warum muss das sein? Dieser Rauschzustand oder Gefühlszustand überdeckt diese Gefühle komplett.
Herzlich willkommen in Extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Banken ausrauben, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstecken. Heute treffe ich Stefan Lange, der sich an einem Freitagabend in einer Bar dazu entscheidet, sich in genau 3 Wochen das Leben zu nehmen. Er braucht diesen Zeitraum, um bestimmte Dinge ein letztes Mal zu tun, nochmal frische Luft atmen, durch die Straßen seiner Stadt gehen und natürlich auch Menschen, die ihm etwas bedeuten, Lebewohl zu sagen. Wir werden von Stefan lernen, dass man aus jedem Tal rauskommt, auch wenn es am Anfang noch so auswegslos scheint, auch wenn die Lage noch so düster ist. Man kann das packen. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerade das Gefühl hast, dass das Thema Suizid für dich ein sensibles ist, dass du vielleicht selber mit solchen Gedanken spielst, dann gibt es eine Nummer, unter der man 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr Hilfe von Profis bekommt, Hilfe, die wirkt. Diese Nummer ist 0800 111 0111. 0800 111 0111. Wer hier anruft, dem wird geholfen und zwar sofort. Ich frage mich, was geht im Kopf vor, wenn ich weiß, heute ist der Tag, an dem ich mir das Leben nehmen möchte. Stefan Lange erzählt gleich davon und er gibt eine unglaublich verklärte Sicht der Dinge, wie er heute selber weiß. Denn was er beschreibt, klingt wie eine Befreiung, es klingt wie eine Beruhigung, es klingt wie ein unglaublich angenehmer Ausweg aus den Problemen, vor denen man steht. Schon kurz danach erkennt er, dass das ein unglaublich krasser, ein unglaublich gefährlicher Trugschluss ist und weiß, dass das nicht stimmt. Doch starten wir mal in dem Moment selbst.
Das war so ein Gefühl von tiefem Frieden, eigentlich von tiefer Erleichterung, die ich verspürt habe. Also totale innere Ruhe, auch so eine Gefasstheit. Und es war ein schöner Tag, das weiß ich noch, so ein schöner Herbsttag. Ja, ich habe das so genossen, das war wie so ein Abschied an die Welt. Einfach nochmal Gerüche wahrnehmen, Farben sehen, das war ja im Herbst. Und ich merkte einfach, je näher das Ereignis rücken sollte, desto ruhiger wurde ich eigentlich, nicht? Das war, ja, tiefer Frieden, so habe ich das in der Form nie gespürt. Zwischen dem Tag, wo ich es beschlossen habe, und der eigentlichen Handlung sind noch ungefähr 3 Wochen vergangen, nicht? Die Gedanken waren früher auch schon mal da, weil es ist immer ein langer Weg, bis man dahin kommt, wie du das auch eingangs gesagt hattest. Und an dem Tag, als ich morgens aufgewacht bin, abends vorher war ich, habe ich ein Bierchen getrunken in der Kneipe, saß so für mich alleine und habe einfach so anerkennend zu mir nickend gesagt, so, du machst Schluss. Das war es jetzt und so, weil es keinen Sinn mehr macht und weil es keine Lösungen gibt und auch die eigenen Perspektiven, die ich für mich gezogen hatte, hatte gesagt, so, das wird niemals besser werden, sondern eigentlich immer schlimmer. Ja, ein paar Bierchen getrunken, bin ins Bett mit dem Gefühl, ja, ich setze meinem Leben ein Ende. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und also da habe ich zum ersten Mal sehr lange geschlafen und dann setzte dieses Gefühl ein von tiefem Frieden, tiefer innerer Ruhe. Das heißt, das ist nicht so eine Ruhe, die man verspürt vielleicht nach dem Sport, dass man total entspannt ist, sondern das ist ein Gefühl, man kann das kaum verorten, woher das kommt aus dem Körper. Und es ist also ein ganz, ganz tiefer, fast schon ein beseelter Frieden in einem. Und weil ich vorher so nur Gedankenkreisen hatte und auch so unter Druck stand, habe ich dieses Gefühl umso deutlicher gespürt, nicht? Dass ich merkte, so, du bist frei, ein Gefühl von Freiheit. Und ich dachte so, das kann ja kaum sein. Dann habe ich das den ganzen Tag beobachtet, bin durch die Stadt gegangen. Und dieses Gefühl setzte sich in den kommenden Tag fort. Auch am nächsten Morgen und am übernächsten Morgen. Und das gab mir auch so die Gewissheit, dass meine Entscheidung richtig war, weil es sich gut anfühlte. Und dann hat es eben gedauert, bis ich die nötigen Medikamente mir besorgt hatte, um dann diesen Versuch auch vorzunehmen. Also, nicht? Ich hatte 3 Wochen lang ungefähr dazwischen.
Das heißt, es gibt irgendwann den Abend, da trinkst du ein paar Bierchen und machst an dich selbst eine Zusage. Du beendest dein Leben, das versprichst du dir dann quasi und dann ist es aber nicht sofort so weit, sondern du hast eben erstmal noch ein paar Sachen zu erledigen. Du musst das alles vorbereiten, du musst das angehen. Hätte es in dem Moment noch passieren können, dass du dann auch rauskommst?
Ich glaube nicht. Also das, weil diese Zusage, das, wie du das sagst, schönes Wort übrigens, so ein Versprechen. Nein, da war ich so, als würde man so eine Tür schließen in einem Raum, wo man dann alleine ist und man weiß, diese Tür kannst du nicht mehr öffnen, nicht? Und du kannst nicht mehr zurück und du hast auch gar nicht das Bedürfnis, zurückzugehen. Also da, als diese Entscheidung getroffen war, hätte mich kaum etwas daraus ziehen können oder jemand davon abbringen können, nicht? Also da war es dann wirklich um mich geschehen, nicht?
Ich denke sofort an jemanden, der in einer Todeszelle sitzt und weiß, dass er auf sein Urteil warten muss, dass er hingerichtet wird. Und diese Leute kriegen dann die letzte Henkersmahlzeit quasi. Die versuchen vielleicht noch panisch die letzten Tage irgendwie auf dieser Erde, so schön es dann in so einer Zelle sein könnte, zu genießen und haben wahrscheinlich auch extrem viel Angst. Wie war das denn bei dir, wenn du weißt, jetzt bald ist es soweit?
Das ist irgendwie ein toller Vergleich, dieses Bild an der Todeszelle. Diese Menschen, vielleicht haben die sicher Angst, aber die haben eine Strafe zu verbüßen, die von einem Gericht gesprochen wurde. Die Gesellschaft hat diese Strafe diesem Täter auferlegt, nicht? Und er muss diesen Weg gehen. Und ich wurde ja nicht bestraft, ich habe mich auch nicht selbst verurteilt quasi. War eine freie, in Anführungszeichen, das muss man jetzt gleich nochmal ausführen, eine freie Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Frei ist diese Entscheidung ja nicht, weil sie unter großem Druck in einer depressiven Ausnahmesituation getroffen wurde. Für mich fühlte sich das aber frei und gut an.
Was hat sich daran gut angefühlt? Also der Gedanke, ich würde jetzt in 3 Wochen sterben müssen, der würde mich fertig machen. Alleine die Vorstellung, jetzt im Herbst dann rauszugehen und zu wissen, das sind die letzten Sonnenstrahlen, die ich sehe. Das ist das letzte Mal, dass ich merke, wie die Blätter braun werden. Das ist das letzte Mal, dass ich kalte Luft morgens einatme. Das macht mir jetzt schon richtig schlechte Gefühle, wenn ich mir das vorstelle, ich müsste das durchleben.
Also unter normalen Umständen macht einem das auch schlechte Gefühle, weil das so ein Abschied nehmen ist und so eine Endgültigkeit hat. Aber in meiner Situation damals fühlte sich das eben sehr gut an. Und es war auch so, man lässt los so von solchen Dingen. Wenn du normal im Leben eingebunden bist, dann hast du sehr viele Verpflichtungen, die du eingehen musst, Dinge, die du tun musst, sich pflegen, arbeiten gehen, Freunde treffen, also den ganzen Alltag mit seinen ganzen Verpflichtungen. Und es fühlte sich so an, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten gelten jetzt für mich nicht mehr. Nicht? Also ich kann loslassen, ich bin frei von allem. Und dieses Gefühl ist so beseelend, so stark auch, dass das alles andere vielleicht übertüncht, vielleicht auch Gedanken an Angst, das ist wie so ein Rausch. Es ist sehr schwer zu beschreiben, dieses Gefühl der Freiheit. Nicht? Das ist, als würdest du schweben und einfach losgelöst sein. Ja.
Das klingt alles sehr schön.
Ja. Und das macht es auch so gefährlich. Das ist wirklich lebensgefährlich, das kann man sagen. Nicht? Dieser Rauschzustand. Also rational kann man daran natürlich denken. Oh, heute sehe ich zum letzten Mal die Sonnenstrahlen. Das habe ich ja auch gemacht. Ich bin noch in die Stadt gegangen, habe nochmal einen Eisbecher gegessen. Ganz bewusst und mit dem Wissen, das ist das letzte Mal, dass ich das tue. Nicht? Aber emotional lässt sich das kalt. So nach dem Motto, du hast da kein Bedauern mehr. Dass du sagst, ach, wie ist das schade oder warum muss das sein? Dieser Rauschzustand oder Gefühlszustand überdeckt diese Gefühle komplett.
Das Wichtigste, wenn man selber betroffen ist, also wenn man sich selbst in einem akut suizidalen Moment befindet, dass man nicht alleine in seiner Aussichtslosigkeit stecken bleibt. Die Situation kann sich verändern und auch wenn das oft natürlich mit Scham oder Schuldgefühlen verbunden ist, sollte man sich unbedingt einer anderen Person anvertrauen. Das ist der erste Schritt, der einen rausholt. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat eine großartige Webseite, da kann man sich wirklich ein bisschen Wissen draufschaufeln, das aus meiner Sicht jeder haben sollte. Welche Alarmzeichen muss man ernst nehmen, wenn es ums Thema Suizidalität geht? Ganz wichtig, erstmal das Vorurteil, dass ein Mensch, der von Selbsttötung spricht, sich nichts antut, das ist komplett falsch. Also da lieber zu sensibel sein. Der zweite Punkt ist, dass es bei solchen Leuten oft große Hoffnungslosigkeit gibt und dann Äußerungen wie, es hat ja alles doch keinen Sinn mehr oder irgendwann muss mal Schluss sein oder jetzt muss eben was passieren. Und wenn das von depressiven Menschen geäußert wird, dann sind das tatsächlich Hinweise auf eine ernste Gefährdung. Der dritte Punkt ist, dass viele Menschen vor einem Suizid ihre Angelegenheiten ordnen möchten, also sich zum Beispiel mit ihrem Testament befassen, Dinge verschenken oder sich verabschieden von Freunden und Verwandten. Wer fest zum Suizid entschlossen ist, der wirkt oft viel ruhiger und gefestigter und weniger verzweifelt und die Mitwelt kann dann zu einem trügerischen Schluss kommen, dass es der Person ja endlich wieder besser geht. Also vorsichtig sein, wenn sich solche Anzeichen häufen. Jeder Mensch erlebt ja Schicksalsschläge im Leben. Und jetzt ist doch die Frage, wie schwer muss so ein Schicksalsschlag sein, damit man zu solchen drastischen Mitteln wie dem Suizid greift oder überhaupt anfängt, darüber nachzudenken. Oft ist erstmal überhaupt ein Nährboden nötig, aus dem ein Gedanke wie Suizid erwachsen kann. Und da ist es interessant, einen Blick zurückzuwerfen. Wo kommt das hin? Bei Stefan Lange möchte ich unbedingt die Kindheit begreifen. Was hat er für eine Erziehung erlebt, für eine Sozialisierung? Was gab es für frühe Bindungen? Und an welchem Moment ist vielleicht etwas schiefgelaufen? Spannend ist da, sich immer das erste Gefühl rauszugreifen, an das sich ein Mensch noch erinnern kann.
Also das hat sich ja zu tun mit den ersten Erinnerungen, die ich so als Kind habe. Das erste Gefühl, das ich vielleicht hatte, hatte nichts zu tun mit so Liebe, Wärme oder Geborgenheit, so in dem Familienumfeld, sondern es war einfach nur Angst, ne, die ich hatte. Große Angst eben vor meinem Vater, der sehr jähzornig war und sehr brutal war. Und ich wollte einfach immer nur weg, weg aus dieser Familie. Und ich weiß noch, dass ich oft gebetet habe. Also als kleines Kind musste, wenn wir bei den Großeltern waren, nicht? Da musste man immer beten, nicht das Kreuz machen und dann den Spruch nachsprechen. Und als Kind kennst du diese Vorstellung ja nicht, was ist Gott und was ist Glaube? Das weißt du nicht, du imitierst das ja eigentlich. Und ich dachte immer, naja, wenn es doch so einen Gott gibt, der doch so gerecht sein soll und so gütig und sowas, dann und der alles sieht, das wurde immer gesagt, benimm dich ordentlich, weil Gott sieht alles. Und mit diesem Wissen bin ich aufgewachsen und dann habe ich immer gebetet in meinem Bett, dieser liebe Gott, warum sieht der mich nicht, nicht? Oder warum hilft der mir denn nicht? Ne? Oder ich habe oft gebetet, ich möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen. Und das sind meine frühesten Erinnerungen als Kind, so 4, 5 Jahre alt, hatte ich schon diesen Wunsch einzuschlafen und nicht aufzuwachen.
Was muss ein Vater mit einem machen, damit man diesen Wunsch hat?
Der Vater muss sehr brutal sein, sprich für jedes Vergehen quasi gab es Prügelstrafen und wir mussten auf Befehl, mein Bruder und ich, wir mussten auf Befehl funktionieren. Mein Vater war Offizier, quasi jede Abweichung von der Norm hatte eine Strafe, eine Konsequenz. Nicht? Und ich glaube, der hat das Prinzip verinnerlicht, nur durch Schmerz lernt man am effektivsten. Nicht? Was muss ein Vater machen? Das war für mich einer der schönsten Tage in meinem Leben, als mein Vater gestorben ist. Nicht? Da war ich gerade 6 Jahre alt und seinen Tod habe ich gefeiert.
Wie feiert man den Tod vom Vater?
Es war so, er war im Krankenhaus und irgendwie war es eine Blinddarmentzündung, eine ganz akute Sache. Und dann hörte man schon so, oh, das sieht nicht gut aus, Bauchraumentzündung oder so. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war ein ganz, ganz eindrückliches Erlebnis, da bin ich ins Krankenhaus. Und alle waren so ängstlich und traurig, eben meine Mutter und mein Bruder. Und dann lag dieser Mann dort, also der mich immer bedroht hat.
Oder du nennst ihn gar nicht Vater, sondern da siegst du ihn auch schon nur als der Mann, der da liegt.
Das war schon sehr distanziert quasi, aber da liegt dieser vermeintlich starke Mann auf so einem Bett an so Schläuchen und so und kann kaum sprechen und sowas. Und innen drin habe ich so gespürt, dieses Gefühl. Heute weiß ich, wie man dieses Gefühl nennt. Damals habe ich es nur gespürt, ohne einen Begriff zu haben. So ein tiefes so Gefühl von Genugtuung, so nach dem Motto, ich dachte, das gibt ja doch einen Gott. So, und der starke Mann lag dort fast bewegungsunfähig und konnte mir nichts mehr tun. Und irgendwann kam dann der beste Freund meines Vaters nach Hause und überbrachte die Nachricht, dass mein Vater gestorben ist. Und ich weiß noch, meine Mutter fing an zu weinen, hysterisch. Und ich bin nach oben gegangen auf den Balkon, es war eine ganz klare Januarnacht, es war eisig kalt, bin ich hoch und habe die Hände in die Luft gereckt und gesagt, danke Gott, danke, danke, du hast mich gerettet und so. Ich habe Freudensprünge gemacht als Kind. Das muss man mal überlegen, da war ich 6 Jahre alt. Das war ein so intensives Gefühl von Befreiung. Also Tod hatte was mit Befreiung zu tun. Das werde ich nie vergessen.
Wenn du mir das jetzt erzählst, Stefan, dann guckst du gerade so ein bisschen in die Ferne durch die Fenster hier und dein gesamtes Gesicht hat ein Strahlen, tatsächlich heute noch, Jahre später. Hast du deinem Vater irgendwann vergeben können?
Nee, so richtig nicht. Ich habe irgendwie meinen Frieden vielleicht mit ihm gemacht. Ich habe das akzeptiert, weil ich es ja nicht mehr ändern kann und sowas. Und dort so ein bisschen losgelassen. Aber so vergeben habe ich diesem Mann nicht, nein.
Du sagst ja auch nur, der Mann. Du sagst die ganze Zeit, du musst dich selber richtig dazu ermahnen, meinen Vater zu sagen. Während andere vielleicht sogar Papa oder Vati oder irgendwie sowas Liebevolles sagen, sagst du eigentlich automatisch der Mann. Daran merkt man, glaube ich, schon, was in deinem Kopf diese Person für Spuren hinterlassen hat. Ja. Was war das Schlimmste, was der mit euch gemacht hat, mit dir gemacht hat?
Ach, das Schlimmste war einfach das Verprügeln. Also es gab 20 Schläge oder 30. Das war auch so ein bisschen pervers. Dann saß man beim Abendbrot zusammen, er hat dann gegessen. Und es war klar, alle mussten noch aufessen und du musst dann nebenan ins Esszimmer kommen, einer nach dem anderen, wurde verprügelt. Du hattest keine Chance zu fliehen oder es gab keine Form des Protests, so lass das doch oder ist doch nicht so schlimm, gar nicht. Also du musstest da hingehen und musstest dann da durch und sowas. Nicht? Ja, diese Unausweichlichkeit dieser Situation. Und oft fand ich es auch ungerecht, so nach dem Motto, weswegen wieder geprügelt wurde. Nicht?
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme in ein Zimmer, da steht mein Vater, der ist, wenn ich 5, 6 Jahre alt bin, wahrscheinlich knapp doppelt so groß, viel stärker, der packt mich dann und fängt an, was zu tun?
Ja, die auf den Hintern zu schlagen, ne? Und sowas nicht. Also manchmal war es auch der mit dem Kochlöffel und sowas nicht. Und dann das tat ordentlich weh. Ne? Musstest du die da hinlegen übers Knie und dann tak, 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 fertig. Richtig so haue oder Sänge, sagten wir immer. Es gibt Sänge, nicht? Und ja, das tat dann ordentlich weh und so. Nicht? Und danach war dann, konntest du dann rausgehen. Ne? Und so nach dem Motto, hör auf zu heulen oder brüll nicht rum und sowas. Dann sind wir nach oben gegangen und dann musstest du erstmal den blauen Hintern so ein bisschen, dass der Schmerz nachließ und so. Ne? Und irgendwann hatte das so eine gewisse, ja fast schon Routine, so nach dem Motto, du wusstest, der Schmerz lässt nach und sowas. Also irgendwann warst du dann, ja, du hast das irgendwie so fast gleichgültig hingenommen und sowas. Nicht? Und du fragtest auch, was hat er sonst noch gemacht? Natürlich war es auch immer diese Zurückweisung, nicht? Also du wirst gar nicht anerkannt, deine Bedürfnisse nach, ja, was hat man denn als Kind? Vielleicht Nähe, Zärtlichkeit oder ein Lob oder so, ne? Das gab es ja alles nicht. Also sprich, diese Abwertung. Mein Bruder wurde von ihm bevorzugt, der war der Erstgeborene, Vaters ganzer Stolz. Und wenn ich immer etwas wollte, wurde ich immer zurückgewiesen, so hier, geh weg oder.
Die blauen Flecken am Hintern gehen irgendwann weg, die blauen Flecken und wahrscheinlich sogar Narben im Kopf. Die bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben mit dir also jemanden, der mit 5, 6 Jahren als Kind schon Gott anfleht, hol mich hier raus. Man weiß gar nicht genau, was Gott sein soll, was das ist, aber man hat verstanden, da muss es irgendeine größere Kraft geben und diese Kraft rettet dich nicht. Bis zu dem Tag, als dein Vater stirbt. Vorher hast du schon Gedanken, lass mich nicht mehr aufwachen morgens, lieber Gott. Und als dein Vater stirbt, machst du dann einen Freudentanz auf dem Balkon. Jetzt haben wir gerade diese Narben, diese blauen Flecken angesprochen, die bleiben auch, als dein Vater stirbt und du befreit bist von diesem Tyrannen, der dich und deinen Bruder da verprügelt. Wie hast du das in der Jugend gemerkt, dass da vielleicht in deinem Kopf noch lange nicht alles aufgeräumt sein konnte?
Diese innere Leere, auch diese Traurigkeit, nicht, die habe ich natürlich überspielt, weil bei uns war das ja so dieses Prinzip, nach außen muss alles gut aussehen und den Rest interessiert eigentlich keinen. Da habe ich mir so eine Art Maske zugelegt. Also draußen, ich war immer ein fröhliches Kind, immer lustig und auch in der Schule der Klassenclown und sicher habe ich auch eine sehr humorvolle Seite, nicht, oder eine sarkastische oder lustige Seite. Und ja, so nach dem Motto, ich habe das überspielt mit Humor und später dann auch als Kind, als ich merkte, es gibt andere Mittel, sich zu betäuben. Also es gab immer so eine Art, das nenne ich Grundschmerz in mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, mit Alkohol, das funktioniert ja viel besser. So nach dem Motto, du kannst dich so wegleiten lassen.
Als 12-, 13-Jähriger schon Alkohol trinken zu müssen, um den Schmerz, den man mit sich rumschleppt, zu ertragen, das löst in mir regelrecht Mitleid aus. Also das möchte ich mir bei keinem Kind vorstellen müssen.
Also ich habe nicht regelmäßig getrunken, also das muss ich dazu sagen, das war auch nicht so einfach, immer an Alkohol zu kommen. Es war also nicht, dass ich jeden Tag getrunken habe, konstant. Ich bin also auch natürlich auch zur Schule gegangen, meine Hausaufgaben gemacht. Ne? Aber es gab immer wieder die Situation, die ich gesucht habe, wo ich dann für mich war, wo ich geflüchtet habe oder mal in den Park gegangen bin mit einer Bierflasche, mich irgendwo hingesetzt habe und die alleine getrunken habe. Ich war auch gerne alleine mit mir, so nach dem Motto, nicht? Um das zu genießen eigentlich, diesen, ja, sagen wir doch mal, diesen Schmerz zu stillen. Das war schön.
Dann wirst du ja im Laufe der Zeit, wie alle, ab 12, 13 so Richtung Pubertät gestoßen vom Leben. Das ist eine turbulente Zeit. Ich fand immer so ein ganz wichtiger Indikator dafür, wie es einem so geht, ist, wie läuft es mit anderen? Hat man Freunde und vielleicht so die extremste Form, wie läuft es in der Liebe? Wie war das bei dir?
Oh, da war ich ja immer der Spätzünder. In Jungs-Gangs oder sowas, da ist man immer der Starke und so und da lässt man sich nichts anmerken, aber in Bezug auf das andere Geschlecht bin ich sehr spät eingestiegen. Ich hatte immer Angst, jemand könnte mich entdecken, mein wahres Ich, und das wollte ich eigentlich nicht. Ne?
Was war das für ein wahres Ich?
Traurig, alleingelassen, verloren, so in diese Richtung. Also diese Narben, von denen du gesprochen hast, die waren ja im Kopf noch vorhanden, nicht?
Das nach außen ist das eine, der Klassenclown, der sich cool gibt, der mit den Jungs rumhängt, der ein Bier trinkt, was wahrscheinlich auch ein Zeichen von, jo, stark und gegen die Regeln verstoßen war. Und in dir drin, hinter der Fassade, steckt ein zweites Ich, was schon da am Boden ist? Oder hattest du da das Gefühl, dem geht's nicht so gut, aber es ist jetzt noch nicht katastrophal?
War jetzt also nicht so, dass ich so verloren war, dass ich sagte, das wird alles nichts mehr. Also ich dachte, ich hätte schon Vorstellungen vom Leben, was ich machen wollte vielleicht, was ich werden wollte.
Was wolltest du werden?
Autos fand ich toll, wie jeder Junge wahrscheinlich. Und dann wollte ich irgendwas mit Autos machen. So habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht. Also nach dem Abitur hatte ich erstmal eine Lehre gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann bei einer Automobilfirma. Ein großes Faible habe ich entwickelt für Sprachen. Ich fand andere Sprachen, andere Kulturen, weil ich ja immer abhauen wollte, immer gut. Reisen, weg.
Das klingt ja jetzt so wie jemand, der vielerlei Interessen hat, der vielleicht auch so eine Art Plan hat, der Vorstellungen hat. Dann machst du nach dem Abitur direkt diese Ausbildung. Das klingt ja auch erstmal nach einer Perspektive, nach einem gefestigten jungen Menschen. Aber diese Narben sind da.
Also nach außen hat das immer gut ausgesehen. Ja. Nach dem Motto, oh Mensch, der hat sein Abi gemacht und dann die Ausbildung. Das hatte so vom Lebenslauf her so eine gewisse Kontinuität. Von außen sah das alles immer gut aus. Ne?
Du warst aber da auch noch so schwach, dass du Alkohol trinkst, wahrscheinlich dann auch mehr als 12-Jähriger.
Ja.
Man braucht eine höhere Dosis. Wie viel hast du dann so getrunken in den Höchstphasen?
In den ersten beiden Semestern zum Beispiel, auch während der Lehrzeit. Also ich musste ehrlich sagen, dass das war teilweise sehr exzessiv. Nicht? Also das waren schon sehr große Mengen, ja.
Es gab immer diesen klaren Mechanismus im Kopf, der Ausweg, die Flucht ist der Alkohol.
Auf jeden Fall, natürlich, klar. Also dir geht's nicht gut, du merkst, du hast eine depressivere, traurige Phase, zack, Alkohol.
Wenn du den Sachen auf den Grund gegangen wärst, dich den Dämonen in dir gestellt hättest, wäre da noch was anderes gewesen als der Vater?
Wäre da noch was anderes gewesen? Ja, wahrscheinlich, natürlich. Es fällt mir schwer. Es gab auch Missbrauch, sexuellen Missbrauch in meinem Leben. Und das ist etwas, ja, das darüber zu sprechen, fällt schwer. Also nach dem Motto, das kann ich nicht so gut nicht. Aber das ist auch so in diesem Lebensweg der Verunstaltung, der Narben und sowas nicht. Das, weil ich als Kind natürlich, als Jugendlicher, doch diese Sehnsucht spürte nach einem ganz normalen Vater nicht. Und da gab es jemanden, den ich kennengelernt habe in so einer Pommesbude. Da waren so Spielautomaten. Da war ich dann immer. Und das war so der liebevolle, väterliche Freund, der das natürlich wusste und ganz klar ausgenutzt hatte nicht. Und das war dann eine Episode, die war dann, ja, das ist auch so eine Narbe in meinem Kopf.
Der sexuelle Missbrauch ist, glaube ich, die größte Narbe, die man einem Kind zufügen kann. Da kannst du jetzt, wenn du das so sagst, nicht annähernd so strahlend drüber sprechen wie über die Schwierigkeit mit deinem Vater, weil das vielleicht so eine sehr offensichtliche, sehr klare Lösung ist für die Probleme. Aber hast du das bis heute denn mal versucht, in deinem Kopf aufzuräumen?
Ja, ich habe es versucht, aber das ist mir nicht so gelungen, weil ich da komme ich nicht mehr ran, das will ich irgendwie gar nicht mehr klären oder sowas nicht. Das ist, ja.
Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, die können sich für verschiedene Therapieformen entscheiden, aber eine, die als besonders effizient gilt, die hat eben damit zu tun, dass man das nochmal anpackt. Ich stelle mir das immer so vor, wie du hast einen Kleiderschrank, reißt all deine Klamotten raus, schmeißt die auf den Boden, das ist dieses traumatische Erlebnis und versuchst danach in dem Zimmer zu wohnen. Mhm. Das geht vielleicht, aber du stolperst über T-Shirts, du hast keine Ordnung, du kannst gar nicht wieder da richtig dich wohlfühlen. Und im Endeffekt musst du hingehen und den Schrank wieder einräumen, das alles sortieren. Du musst jedes T-Shirt anpacken, falten und in den Schrank legen. Das ist etwas, wo du dich ja dann vor verschlossen hast, oder?
Ja, also in Teilen schon und sowas. Ich habe vieles aufgearbeitet, weil ich ja auch heute dafür einstehe, dass man viele Dinge nachlernen kann unbedingt nicht. Und ich sage eigentlich, trotz der Schwierigkeiten, die heute vielleicht noch da sind, ich führe ein lebenswertes Leben. Ich bin ganz zufrieden, wie das zum Schluss doch sich alles entwickelt hat. Aber es gibt gewisse Dinge, das ist dann nicht ein Schrank, ein offenes Fach, das ist dann eine abgeschlossene Tür in dem Schrank und die möchte ich nicht mehr anrühren, nicht? Weil ich mir davon keinen Nutzen verspreche, nicht? Das ist vielleicht, diese Einstellung ist richtig oder falsch, das kann ich nicht beurteilen. Ich für mich habe entschieden, gewisse Dinge nicht umzuräumen.
Das heißt, du hast es für dich weggesperrt. Das fing also an dann, als du dann dir eine Art Vaterersatzfigur ja quasi gesucht hast. Ne? Du hast also jemanden kennengelernt in der Pommesbude, wenn ich es richtig verstanden habe. Da hat jemand gemerkt, da ist ein verletzliches Kind oder jemand, der vielleicht angeknackst ist und dem kann ich was geben.
Genau, dem kann ich was geben und sowas. Und er hat erzählt, er hat eine Modelleisenbahn zu Hause und komm mich doch mal besuchen und so. Also diese Lockmittel, das war für ihn einfach nicht. Und für mich, ich bin da blind reingelaufen in diese Falle.
Was glaubst du, hat dich da besonders getrieben? War das der Vater, der nicht da war?
Ja, ich glaube schon. Also die Figur eines väterlichen Freundes quasi, so nach dem Motto, der dir zuhört, der sich für dich interessiert, der dich natürlich wertschätzt, in Anführungszeichen, nicht? Das habe ich ja gesucht. Heute kann ich damit umgehen, so nach dem Motto, ja, akzeptier es, wie es ist. Du kannst gewisse Dinge nicht klären oder abschließend klären. Leb doch mit deiner Deformation, mit deiner Unvollkommenheit. Und ich muss sagen, heute gelingt mir das ganz gut. Deswegen, ich habe mich mit gewissen Dingen in der Vergangenheit versöhnt, nicht? Und weil ich so mit ganz zufrieden bin, sage ich mir immer, komm, lass es gut sein. Jetzt habe ich nicht das Bedürfnis, quasi nochmal den Schrank aufzumachen. Das
in dieser Jugend dann, in diesem jungen Alter, kommt dann da quasi, also diese Ersatzvaterfigur ist es nicht, aber es ist jemand, der weiß, okay, ich kann dich darüber vielleicht kriegen, ich kann einen Kontakt zu dir aufbauen als Kind, lockt dich dann zu sich mit einer Modelleisenbahn, wo man als Kind dann einfach erstmal irgendwie Interesse daran hat, das will man kennenlernen. Und was entsteht denn dann für eine Art von Beziehung? Also wie lernt man sich kennen und was ist das, was du dann da vielleicht als Ersatz findest, obwohl es der Ersatz nicht ist?
Ja, diese Bestätigung auf jeden Fall, nicht? Er findet gut, was man macht, was man denkt. Ich durfte dort rauchen und kriegte dort Bier, so nach dem Motto, das war alles cool und so, nicht? Das war auch so ein Freiraum, so nach dem Motto, der hat einem keine Vorwürfe gemacht und das war natürlich gut.
Und dann irgendwann schlug's über.
Ja, dann schlug's irgendwann über und dann wurde das ja von seiner Seite aus die Zuneigung körperlich. Ich habe das zu lange geschehen lassen, weil ich Angst hatte, diesen väterlichen Freund, diesen lieben Freund doch zu verlieren. Ja, da habe ich Grenzen überschreiten lassen, was ich gar nicht wollte. Ne?
Merkt man das dann schon in dem Moment, dass da was nicht stimmt oder ja, ist das erstmal so?
Das merkt man schon, also sehr schnell, da ist irgendwas nicht richtig und sowas. Aber in dem Moment, bis man es realisiert und sagt so, stopp, ich will nicht mehr oder es geht nicht, das hat länger gedauert, ja. Ja, vielleicht aus Scham oder aus Angst, keine Ahnung, nicht. Also da, das war nicht gut. Das bedauere ich heute, aber damals, ich habe mich deswegen versöhnt, weil ich gesagt, ja, ich konnte damals nicht anders reagieren, nicht besser. Es hat zu lange gedauert, bis ich mich wirklich aus der Situation befreit, gerettet habe und so. Ne?
Du sprichst direkt wieder von Versöhnen. Eigentlich gibt es ja nichts zu versöhnen, sondern es gibt eine Wut in einem. Und wenn man da, glaube ich, so versöhnend drauf blickt, ist das doch bestimmt auch wieder, man schämt sich so sehr, dass man da einen Frieden schließen möchte mit etwas, wo der Täter völlig klar ist.
Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Aber man versucht, sich zu versöhnen mit der Wut auch. Sie ist da, aber irgendwann nutzt sie sich vielleicht mal ab.
Jetzt nicht verzweifeln. Den Rest der Folge kannst du dir kostenlos auf Podimo anhören. Und dort findest du auch noch viel mehr Folgen. Es lohnt sich also. Zum Weiterhören einfach auf podimo.de/extrem gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wir hören uns auf Podimo.